vierten Folge des Weinstein-Podcasts. Heute geht's an die Côte de Beaune. Wir schauen uns Weißwein- und Rotweinland in der Nähe von Beaune an. Es geht dieses Mal um viele französische Fachbegriffe und ich hoffe, ich werde sie richtig aussprechen. Es wird eine komplexe Folge, aber es gibt ganz, ganz viel zu lernen, also bleibt dran. Wir hören uns gleich. Wir beschäftigen uns heute mit der Côte de Beaune. Dazu müsst ihr wissen, dass die Côte de Beaune Teil der Côte d'Or ist, also ja, des goldenen Hanges, der goldenen Steigung. Das ist eine langgezogene Erhebung, quasi eine Gebirgskette. Trifft es nicht, dann ist es viel zu niedrig. Es sind eigentlich Hügel, die aneinander gereiht sind, entlang einer Bruchkante, einer geologischen Bruchkante, an der ganz, ganz viele Gesteinsböden zutage kommen. Und deswegen ist diese Region sehr, sehr gut für Wein geeignet. Die Côte d'Or ist eine Unterregion des Burgunds. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann hört in Folge 99 rein. Da geht es um die Klassifikation im Burgund. Da werden auch alle Unterregionen vorgestellt. Genau, die Côte d'Or läuft entlang dieses geologischen Bruchrandes. Das heißt, hier treten Gesteinsschichten aller Art zum Vorschein unterschiedlichen Alters. Das Gefüge ändert sich. Und je nach Hanglage durch Abtragung und Geröll wird das Ganze auch gemischt. Das heißt, wir haben eine extreme Terroirvielfalt, die eben dafür sorgt, dass wir hier besondere Weine bekommen. Tolles Terroir, das sich dann je nach Hang auch ändern kann. Deswegen sind auch hier wieder im Burgund die Premier Crus, Grand Crus und die ganzen anderen Weinbergslagen sehr wichtig für die Qualität des Weins. Ich rede ein bisschen was über Lage und Geografie gleich. Zur Geschichte gibt es sicher auch einiges zu erzählen. Ich halte es aber relativ kurz. Wie so oft sind es Mönche gewesen, die hier tätig waren und schon im 12. Jahrhundert die besten Crus herausgesucht haben. Im 14. und 15. Jahrhundert wurde dann die Region gefördert durch Aristokraten, die dann natürlich selber durch Steuern und dergleichen vom Weinbau profitieren wollten. Aber das sorgt eben dafür, dass hier schon früh sehr gute Weine entstehen konnten. Die Côte d'Or etwa umfasst 40 Kilometer etwa von Dijon im Norden bis Saint-Denis im Süden. Zurück also zu den Böden und zum Gestein. Für viele vielleicht nicht unbedingt immer das Interessanteste, aber gerade hier ist es doch wichtig, ein bisschen was über die Gesteinsarten zu wissen, um zu verstehen, warum denn die einzelnen Weinbergslagen im Burgund, speziell an der Côte d'Or, so besonders sind. Ich rede diese Folge mehr über die Côte d'Or insgesamt und dann genauer über die Côte de Beaune. In der nächsten Folge wird es dann speziell um die Côte de Nuit, den zweiten Teil der Côte d'Or, gehen. Die Oberböden, die ganz oben auf der Gesteinsschicht aufliegen und die fruchtbaren Anteile enthalten, eben die Erde, die oben aufliegen, ist von dem Muttergestein, also dem Gestein, das drunter liegt, sehr stark geprägt. Meist ist der Boden schon sehr kalkhaltig. Also wir haben oft kalkhaltige Braunerde, teilweise skeletterhaltige Braunerde. Das sorgt für sehr kalkige Böden. Bisschen Mergel ist in der Regel auch mit drin. Mergel ist ein bisschen fetterer Boden. Der braucht aber oft, um wirklich feine Weine hervorbringen zu können, einen großen Kalkanteil, der hier in der Regel gegeben ist und der sich eben in der Braunerde schon findet. Deswegen kann es oft sein, dass unterhalb von kalkhaltigen Schichten im Hang, das heißt, wo dann Kalk weiter oben im Hang zutage kommt, wie so eine Art Sandbank bildet, dass weiter unten dann tolle Weine entstehen können, speziell auch Weißweine, weil dort dann eben durch Abtragungen, durch Geröll, kalkhaltiges Geröll herunterkommt und somit auch in den Weinberg gelangt. Ein Beispiel dafür sind die Canton-Hänge von der Lage Canton. Dort tritt nämlich Mergel hervor. Und dort, wo das Kalkgeröll nach unten wandert, findet man dann die Weißweine. Die berühmte Grand Cru-Lage, die dazugehört, wo man tolle Chardonnay-Weine herbekommt, die nennt man Coton Charlemagne. Hier finden sich nämlich die besten Lagen eigentlich ziemlich weit unten am Hang, weil es viel Mergel gibt und viel dann nach unten getragen wird und unten die Böden dann doch kalkiger, steiniger sind und daher meist die besten Weine dort hervorbringen. Zum Klima. An der Côte d'Or. Auf den Hügeln ganz oben hat man dann in der Regel mehr Wind, ja, da ist der Oberboden relativ dünn und da ist das Klima ein bisschen herrscher. Nicht die besten Weine. Am Hang selbst, so auf 250 Höhenmeter, da kommen die Weine richtig gut. Da sind sie meistens auch windgeschützt, kriegen viel Sonne ab und haben viel von den Böden. Und weiter unten im Tal, im Schwemmland, gibt es meistens mehr Nebel, Fröste und somit auch mehr Krankheiten, die die Reben befallen. Das ist in der Regel eigentlich oft so in Weinregionen, dass es weiter unten oft ein bisschen schwieriger ist, gute Weine zu erzeugen. Weiter oben macht heutzutage in sehr heißen Jahren aber auch Sinn, wenn wenn es einfach zu warm ist und ein bisschen Wind ganz gut tut, den Reben. Generell zur Geografie lässt sich noch sagen, dass die Osthänge mit Südausrichtung eigentlich vorherrschen an der Côte d'Or und auch speziell an der Côte de Beaune. In Beaune selbst sogar teilweise sind die Hänge nach Süden ausgerichtet. Sprechen wir jetzt im Detail über die Côte de Beaune. Die Côte de Beaune ist von Sontenay im Süden, geht sie hoch bis ja so 5, 6, 8 Kilometer nördlich von Beaune. Vielleicht sind es auch 10. Halt mich darauf nicht fest. Beaune ist eigentlich die Hauptstadt sozusagen der Côte d'Or, kann man sagen. Es ist eigentlich eine mittelalterliche kleine Weinstadt, wo auch viele der Négociants ansässig sind. Négociants sind diejenigen, die aus verschiedenen Parzellen Wein kaufen und zusammen blenden und dann auf den Markt bringen. So war das zumindest früher zum großen Teil. Auch heute tun sie das, haben aber selbst auch einige Lagen im Besitz, darunter auch sehr große Lagen. Wenn ihr mehr über Lagen, über Négociants und so weiter wissen wollt, dann hört in Folge 99 rein, da geht es um die Klassifikation im Burgund. Die Côte de Beaune ist die nördlichste Anbauregion Europas für Spitzenrotwein eigentlich, beziehungsweise die Côte d'Or. Die besten Lagen sind in der Regel nach Osten gerichtet. Pinot Noir muss ausreifen, also braucht viel Wärme und daher braucht er auch die Morgensonne, weswegen nach Osten gerichtete Weinberge eigentlich prädestiniert sind. Und wenn sie nach Osten ausgerichtet sind, von Südwesten her eigentlich auch gegen Wind ganz gut geschützt sind. Generell zu den Weinen kann man auch sagen, von der Côte d'Or oder auch vom Côte de Beaune, ist, dass sie früher sehr viel zu kämpfen hatten mit den Weinbauern, die die Böden mit Chemikalien verseucht haben. Das liegt daran natürlich, dass das Burgund schon immer Prestigeregion für Weine war. Und natürlich wollte man viele Erträge, gute Erträge, um viel Geld zu verdienen. Doch hat damit teilweise auch die Böden zerstört. Und die Winzer haben dann irgendwann gemerkt, dass die Böden ihr Kapital sind. Es geht auch lange nicht mehr um Masse, sondern um Klasse. Und dementsprechend sind viele Winzer dazu übergegangen, biodynamisch zu arbeiten. Wenn ihr wissen wollt, was Biodynamie ist, habe ich dazu auch einen Podcast. Dann schaut einfach mal bei Spotify ein bisschen weiter in der Vergangenheit und dann findet ihr diesen. Und da geht es eben darum, die Böden ein bisschen besser zu behandeln und das Weingut als System zu sehen und das Ganze als Kreislauf und für die Böden zu sorgen. Und Biodynamie ist eigentlich im Burgund wirklich sehr weit verbreitet, viel weiter als in Deutschland. Und die Winzer arbeiten hier sehr nachhaltig und im Einklang mit der Natur. So, jetzt aber richtig in die Côte de Beaune. Jetzt verwechsel ich auch nicht mehr beides, beziehungsweise erzähle euch nicht von beidem, sondern erzähle euch von der Côte de Beaune ausschließlich. Wir beginnen im Süden und gehen dann nach Norden. Das hat damit zu tun, dass die Qualitäten ganz im Süden noch nicht ganz so groß sind, dass wir, wenn wir dann nach Norden wandern, die Grand Cru-Lagen kommen. Und es liegt auch damit zusammen, dass die ersten großartigen Weine im Süden eher die Weißweine sind und dann im Norden Richtung Richtung Bohnen und darüber hinaus vor allen Dingen dann in die Rotweinrichtung gehen. Also wir steigern uns in Qualität und in Farbe des Weins sozusagen. Deswegen fange ich im Süden an. Und damit im Saintenay, der Appellation. Genau. Hier haben wir eigentlich das Besondere an dieser Region ist eigentlich, dass die Gesteinsschichten relativ abwechslungsreich sind. Nehmen wir verschiedene Aufschlüsse von Gestein. Ober-Unterböden mischen sich teilweise, verändern sich und deswegen kann man hier schwer von einer Terroir-Typizität des Saintenays sprechen. Die meisten Weine sind teilweise typisch für Bohnen, teilweise aber auch typisch für Côte de Nuit. Sehr abwechslungsreich. Nicht unbedingt schlecht, aber eben, ja, spiegeln nicht unbedingt Saintenay, sondern haben eher verschiedene Einflüsse. Aber auch hier gibt es gute Lagen, wie zum Beispiel Lacombe. Dann gehen wir weiter in Richtung Norden von Saintenay aus und dann wird es schon bekannter und interessanter und ihr habt ja vielleicht auch schon einige Namen gehört. Allen voran Chassagne-Montrachet. Ja, diese Appellation ist sehr bekannt, speziell natürlich für die Weißweine, die Chardonnays, gerade aus der Lage Le Montrachet. Jetzt habt ihr gehört, da gibt es jetzt Chassagne-Montrachet, Le Montrachet, Batard de Montrachet und so weiter. Mehr dazu auch im Podcast Folge 99, wo es eben um die Klassifikation geht. Da erkläre ich nochmal genau den Unterschied. Es hat nämlich teilweise mit den Ortschaften zu tun, die sich nach der weltberühmten Weinbergslage Le Montrachet benennen. Und das sorgt für Verwirrung. Deswegen hört da nochmal rein, wenn ihr wissen wollt, was genau die Unterschiede sind. Also in Chassagne-Montrachet gibt es auch Rotweine. Die sind relativ hart. Man arbeitet zurzeit ein bisschen dran, dass sie ein bisschen runder werden. Eine berühmte Lage dort ist Clos Saint-Jean. Das sollte man mal auschecken. Prinzipiell, wenn ich hier Lagen erwähne, muss ich dazu erwähnen, dass ich natürlich ja auch nicht alles getrunken habe, weil so ein Montrachet zum Beispiel gerne mal um die 200 Euro kostet. Also ich habe in meiner WZ-Ausbildung einiges aus dem Burgund getrunken, aber natürlich auch nicht alles. Deswegen erzähle ich euch hier viel auch einfach Sachen aus der Literatur, was ich von befreundeten Weinhändlern kenne, was ich in meiner Weinhandlung getrunken habe oder sonst auf meinen Weinreisen. Aber ich bilde mir nicht ein, hier im Burgund der absolute Profi zu sein. Ich gebe euch eigentlich nur das Wissen wieder, das ich habe, was die Region angeht. Mein Trinkwissen hinkt da noch ein bisschen hinterher. Das hat finanzielle Gründe, aber man kann auch nicht immer alles trinken. Dementsprechend gebe ich euch ja hier Tipps, was eben die Lagen sind und woran man sich orientieren kann, wenn man im Burgund Wein shoppen möchte. So, dann die Lage Le Montrachet habe ich gerade erwähnt. Die berühmteste Lage für Chardonnay eigentlich weltweit liegt hier an der Côte de Beaune. Ist eigentlich seit dem 16. Jahrhundert schon berühmt, aber erst im 20. Jahrhundert setzte sich das so richtig durch. Das hat mit der Popularität der Rebsorte Chardonnay zu tun. Wächst hier einfach auch ein bisschen besser als Pinot. Pinot gibt es hier auch, aber wie gesagt, ich glaube Chardonnay ist hier einfach hervorragend. Was macht diesen Chardonnay so besonders? Nun ja, erst einmal wird er trocken ausgebaut. Das klingt jetzt banal für uns, aber ist weinhistorisch schon relativ besonders, dass das dort so lange schon gemacht wird. Ganz besonders ist die Blütenaromatik, Haselnuss. Die Weine sind wirklich goldgelb, sehr intensiv, sehr cremig, saftig und sind in der Regel auch im Holz ausgebaut, was eben sehr runden, fülligen Mundgefühl gibt. Man muss sagen, die Weine sind eigentlich erst nach 10 Jahren wirklich auf ihrem Höhepunkt. Davor lohnt es sich fast nicht. Mit 10 Jahren und darüber hinaus werden die erst richtig, ja, lang im Geschmack, intensiv, dicht, saftig. Und dann sind sie wirklich die besten Chardonnays der Welt. Le Morachet hat eine tolle Ostlage. Habe ich eben schon erwähnt, morgens kommt die Sonne dran, aber auch spät am Abend scheint hier teilweise noch um 8, 9 Uhr Sonne in die Reben rein, was wirklich perfekt dafür sorgt, dass die Weine toll ausreifen können. Drumherum gibt es viele andere große Lagen, zum Beispiel Chevalier, Montmorachet, der liegt ein bisschen höher, macht dafür ein bisschen schlankere, präzisere Weine, aber nicht ganz so tiefgründig. Dann gibt es den Bâtard de Montmorachet, der ist nicht ganz so finessenreich, aber ein bisschen schwerer. Und es gibt noch viele Premier Crus, unter anderem Les Pucelles. Wenn ihr mehr über Montmorachet wissen wollt, dann lege ich euch ans Herz, dass ihr den lieben Hendrik Thoma auscheckt und seinen Wein am Limit. Da hat er auf YouTube eine Folge hochgeladen, in der ja so ein bisschen einen auf Proll macht, nennt sich dann irgendwie Montmorachet Money und probiert mehrere Montmorachet-Weine, vom Le Morachet bis hin zu ein bisschen günstigeren Modellen, die eben aus der Region dort stammen und teilweise sich einfach des Namens bedienen. Sehr spannend, ist ein bisschen ulkig gemacht. Ich finde es wirklich unterhaltsam, lustig und trotzdem ist ein ernster Kern drin, weil es wirklich auch um die Weine geht. Und natürlich ist Montmorachet einfach auch so ein, ja, so ein Wappler-Ding, also wer gerne große Namen trinkt und viel Geld für Wein ausgibt und einfach Wein nach dem Namen trinkt. Das wird so ein bisschen auf die Schippe genommen damit. Aber finde ich auch legitim, dass man darüber auch mal einen Joke macht. Und ja, zieht euch das mal rein, wenn euch das interessiert. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Gehen wir mal so weiter. Weiter Richtung Norden. Dann kommen wir nämlich nach Puligny-Montrachet und nach Meursault. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, da vieles ineinander übergeht. Die Gesteinsschichten teilweise gehen auch ineinander über. Da gibt es noch den Ort Blagny. Der liegt in beiden Appellationen. Also hier fließt das eine ins andere. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Weine aus Puligny ein bisschen zarter und finessenreicher sind als aus Meursault. Das liegt teilweise daran, dass der Grundwasserspiegel höher ist und die Keller nicht so groß sein können, dass man die Weine da noch ein zweites Jahr lang drin lagern kann. Deswegen hat man so auch keine Grand Cru-Lagen, aber immer ganz gute Qualitäten. Ordentlich sind auf jeden Fall die Lagen Les Perrières, Les Charmes und die sind wirklich gut, bringen tolle Weine hervor, ähneln noch eher den Puligny-Lagen. Dann gibt es die Porusso und die Goutte d'Or. Die sind wirklich typisch Meursault und die kann man uneingeschränkt empfehlen. Wenn wir dann weitergehen Richtung Norden, dann kommen wir wirklich so ins richtige Rotweingebiet der Côte de Beaune eigentlich, und zwar nach Volnay. Volnay schreibt man mit V. Genau, hier beginnt eigentlich das Rotweingebiet. Die Weine hier sind weich, duftig, die sind relativ hell in der Farbe und hinterlassen so einen langanhaltenden, parfümartigen Nachhall. Sind wirklich die leichtesten, brillantesten Rotweine eigentlich an der Côte d'Or insgesamt. Dann weiter auf dem Weg Richtung Norden kommen wir in die Region Pommard. Mit P vorne, Pommard. Hier werden die Böden wieder komplett anders, obwohl die so eng aneinander liegen. Ne? Das hatten wir ja eben schon bei Puligny, Montmorachet und Meursault. Und bei Volnay und Pommard ist es genauso sehr eng aneinander liegen, dennoch aber andere Böden, nicht so wie bei den vorgenannten Regionen. Hier in Pommard haben wir nämlich rote, eisenhaltige Böden, was nochmal extrem sich auf die Weine auswirkt, auf die Pinot Noirs. Und zwar haben wir hier schwere, langlebige und tanninreiche Weine. Die Eleganz fehlt hier vielleicht ein bisschen, aber dafür haben wir sehr, ja, füllige Rotweine. Hier gibt es auch ein paar bekannte oder sehr empfehlenswerte Premier Cru-Lagen. Und zwar wäre da zu nennen Les Rugiens oder Les Rugiens Bas. Da werden auch teilweise schöne Cuvées draus gemacht. Das heißt, kein Rebsortenmix, sondern die verschiedenen Lagen werden miteinander kombiniert, was zu tollen Ergebnissen führt. Les Rugins ist bekannt dafür, dass das sehr dunkle, sehr schwere Weine sind. Eigentlich steht beispielhaft für Pommard. Und da sorgt eben auch der eisenhaltige Boden für. Dann kommen wir nach Beaune. Beaune als kleine, ja, Hauptstadt, eigentlich Pilgerort für Weinfreaks im Burgund. Hier findet auch die jährliche Auktion im November statt. Die Hospice de Beaune, das ist eine wohltätige Veranstaltung, da werden die Weine versteigert für einen guten Zweck. Und auch hier sind in Beaune sehr viele Négociants ansässig, das habe ich eben schon erwähnt, wie zum Beispiel Louis Jadot, Latour, Drouin oder auch Bouchard, die alle, ja, sind sehr bekannt und verschneiden eben Weine aus großen Lagen, haben aber selbst einige Lagen in ihrer eigenen Hand. Und damit meine ich in eigenem Besitz. Es sind sehr wohlhabende Familien und dementsprechend können die sich das auch leisten. Der Clos de Mouche, der gehört der Familie Drouin, oder Corton Charlemagne ist eben Louis Jadot. Das habe ich doch fast geschafft mit den ganzen Aussprachen. Ist nicht so leicht. Also Corton ist nördlich von Beaune, da kommen wir noch gleich genauer zu. Grundsätzlich noch zu sagen zu Beaune selbst, da gibt es eigentlich keine großen Grand Cru-Lagen. Hier sind eher mildere Weine, werden hier produziert, die nicht ganz so lange lagerfähig sind, wie zum Beispiel in Chambertin. Genau. Alles so um Beaune rum, ich sag mal westlich von Beaune, ist okay, gut trinkbar, gute Qualitäten, aber jetzt nichts, wo man sagen müsste, hey, das ist der absolute Knaller, dafür lassen sich hier aber gut Schnäppchen schießen. Schnäppchen ist natürlich, ja, viel gesagt, im Burgund, die Dinger kosten immer noch richtig Geld. Und damit meine ich in der Regel 25 Euro plus. Nun ja, kommen wir also zum Norden von Beaune. Und hier findet sich dann, ja, der berühmte Hügel Corton, die sehr berühmte Grand Cru-Lage an der Côte de Beaune. Die einfachen Rotweine um den Hügel herum oder am Fuße des Hügels Corton nennen sich dann Alos Corton, Alos mit X. Das ist dann eher die Basisqualität und die Appellation eben Alos Corton. Genau. Dann gibt es noch Le Charlemagne, da haben wir schon drüber gesprochen, das sind so die besten Rotweine der Welt. Das sind West- und Südhänge am Corton-Hügel eben und am oberen Rand des Hügels. Da wird eben Geröll abgetragen, das habe ich vorhin schon mal erklärt. Da wird der Mergel dadurch dann einfach weiter unten heller, kalkhaltiger durch das Geröll. Dort wächst dann Chardonnay, aber sonst wird am Charlemagne Pinot Noir ausgebaut, groß, fruchtig, tanninreich, ganz, ganz hervorragende Weine. Die besten Lagen sind Le Corton, Les Présandes, Le Clos du Roi und Les Renards. Das sind so die Knaller, die dort kommen, eigentlich um den Hügel Le Corton herum. Mit der besten Lage eigentlich auch Le Charlemagne. Gut, damit haben wir es fast durch von der Côte de Beaune. Ich möchte noch ein paar Preis-Leistungstipps loswerden, und zwar folgende. Wäre da einmal die Appellation Pernod Vergelès. Da finden sich kühlere Premier Crus, also wer so eine kühle Stilistik mag, findet sich dort wahrscheinlich gut aufgehoben. Das ist westlich von Corton. Und dann gibt es noch Savigny de Beaune. Savigny les Beaune bringt Weine hervor mit großer Finesse. Hier lassen sich Schnäppchen machen, weil eigentlich alles so um Corton rum drumherum steht so ein bisschen im Schatten dieser großen, mächtigen Lage. Aber drumherum, die Weine sind auch finessenreich und machen Spaß und sind gerade für die Region Bohn wirklich gut und trotzdem noch bezahlbar. Westlich der Stadt Bohn eben auch, habe ich ja eben schon erwähnt, und nordwestlich rein findet ihr eben Savigny. Und da gibt es einige Sachen wirklich, die Spaß machen. Ich habe hier auch einen zum Testen gleich. Und das Schöne daran ist, die Weine sind bezahlbar und sind trotzdem typisch für die Region. Der Sauvigny Le Bon Premier Cru au Vergelès ist so eine super Premier Cru-Lage, die man dort wirklich kaufen kann. Ich persönlich habe hier auch einen Sauvigny Le Bon stehen. Der ist nicht näher klassifiziert nach Climat, also nach Weinberg, sondern ist eben aus der Appellation ein Pinot Noir. Der hat gekostet, lass mich raten, um die 30 Euro, glaube ich, bisschen weniger wahrscheinlich. Genau, das heißt, das ist ein Preis-Leistungs-Schnäppchen, aber er ist eben typisch für die Region und dann hoffe ich mal, dass der das auch gleich zeigen kann. Genau, damit haben wir eigentlich die Côte de Beaune abgearbeitet. Ich hoffe, es war nicht zu trocken, das ist nicht so einfach zu verstehen, ich weiß. Wir haben uns jetzt von Süden nach Norden gehangelt. Wir haben über Chardonnay und Pinot Noir gesprochen, das sind die beiden zugelassenen Rebsorten. Natürlich gibt es auch einen Côte de Beaune Wein, also wirklich extrem in der Basis, macht nicht unbedingt so viel Sinn, weil es teilweise nicht wirklich die Typizität widerspiegelt. Und da sollte man dann doch in die Ortsweine gehen oder vielleicht sich an eine Premier Cru Lage rantasten, wenn man die Kohle übrig hat. Das ist leider immer so das, was ich ein bisschen bemängle. In Frankreich sind die teuren Preise, aber gut. Ja, ne? Angebot und Nachfrage, wie es eben ist. Alright, dann stelle ich euch jetzt den Wein vor. Und zwar ein Sauvigny Le Bon. Und zwar von dem Weingut Monjean Munieré. Ja, da... Also das Ding ist von 2014, das soll ich vielleicht noch erwähnen, ist vielleicht noch ein bisschen jung. Tatsächlich, da wir ja an der Côte de Beaune eigentlich auch Weine mal locker 10 Jahre liegen lassen können, damit sie richtig Spaß machen. Aber da das jetzt wirklich kein Premier Cru Wein ist, denke ich, ist 2014 auch okay. Ich bin gespannt, was er kann. Wir schenken ein und riechen rein. Ehrlich gesagt, habe ich schon eingeschenkt. Und zwar ist der Wein jetzt schon seit über einer Stunde in der Karaffe. Und man darf gespannt sein. Ja, und hier ist sie, die große Enttäuschung. Leider hat der Wein einen Fehler. Also ich habe es jetzt ein bisschen länger probiert. Ich habe länger hier auf Pause gedrückt. Der Wein war, wie gesagt, über eine Stunde in der Karaffe. Der Wein ist aber auch frisch aus der Flasche. Einfach platt. Da passiert gar nichts. Ne? Ich habe das Ding hier, ich rieche mal rein. Ja, da kommt so ein bisschen Menthol vielleicht durch. Ein Hint von Johannisbeer, aber mehr ist da nicht. Also wirklich platt. Ne? Ist jetzt Allergiezeit, meine Nase ist zu, aber ich habe auch das nochmal bereinigt. Ne, da passiert nichts. Und am Gaumen, Tannin, leichte Säure, null Aroma. Also Weinfehler. Schade. Speziell, wenn man so viel Kohle für einen Wein ausgibt, ne? Das ist leider ärgerlich, aber gut, das ist die Weinwelt. So funktioniert sie leider manchmal auch. Man kann auch mal Pech haben, man hat mal Glück, man hat mal Pech. Wer kennt es nicht? Ich versuche das nachzureichen. Ich habe eben schon mit dem Weinhändler meines Vertrauens gesprochen. Da wird sich vielleicht die Gelegenheit ergeben und dann werde ich euch darüber berichten, dann aber wahrscheinlich eher bei Instagram. Außer es kann relativ schnell passieren, dann werde ich das in einer der nächsten Burgund-Folgen tun. Nun ja, schade. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Insofern, jetzt habt ihr es mal live miterlebt, quasi wie sowas passieren kann. Ich konnte das jetzt nicht antizipieren. Die Folge ist auch, muss jetzt die Tage schon online gehen. Ich schaffe es leider nicht mehr, den Wein vorher neu zu probieren, aber ich reiche es nach, versprochen. Dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Der Podcast kommt donnerstags und ihr seid wahrscheinlich schon im Wochenendfieber. Viel Spaß auf euer Weinreise, danke nochmal für das Mitwirken an meiner Umfrage auf www.deinweinguide.de/Umfrage. Könnt ihr jetzt noch mitmachen, wenn ihr möchtet. Aber ich werde die jetzt spätestens zur nächsten Podcast-Folge zumachen. Also wenn ihr es heute bei Erscheinen hört, gerne noch mitmachen. Und dann geht die Umfrage bald zu. Hab mich gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Ihr könnt auch gerne auf die Website mal gehen, deinweinguide.de. So viel ist noch nicht drauf. Aber zum Beispiel habe ich dort Tipps und Tricks und Produkttipps. Das heißt, wenn ihr ja ein tolles Weinbuch haben wollt, ich kann einige wirklich sehr empfehlen, oder ihr braucht gute Gläser, schaut doch mal vorbei. Es sind ein paar Amazon Affiliate Links. Wenn ihr da draufklickt und das kauft, dann kriege ich ein paar Euro Kickback. Ihr bezahlt nicht mehr, ich kriege ein paar Euro. Win-win. Also wer da sich beteiligen möchte und den Podcast so ein bisschen unterstützen möchte, würde mich freuen. Und ansonsten bin ich sehr froh, wenn ihr meinen Podcast bewertet bei iTunes und sonstigen Plattformen, wo es geht. Bitte tut das, das hilft mir und dem Podcast, macht das ganze Ding noch sichtbarer. Und es freut mich natürlich, wenn ihr mich weiterempfehlt, beziehungsweise meinen Podcast. Ansonsten kommt vorbei auf Instagram, @weinsteinpod. Und lasst uns in Kontakt treten, lasst uns über Wein sprechen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, viel Spaß auf eurer Weinreise. Macht's gut. Bye, bye.